Ja, wenn wir denn dieses Kapitel Römer 8 studieren, dann merken wir etwas von dieser tiefen Liebe Gottes, von dieser tiefen Fürsorge Gottes für die Menschen, für sein Anliegen, den verlorenen, in Sünde gefangenen, von der Finsternis gefangen gesetzten Menschen zu befreien und zum wahren Leben zu führen. Es ist ein herrliches Kapitel und ich hoffe, dass ihr es auch seit dem letzten Mal noch durchgelesen habt zu Hause. Wir haben ja gesehen am Anfang dieses Kapitels, wie sieht denn das Leben der Kinder Gottes aus? Wer ist wirklich nach Gottes Maßstab ein Kind Gottes? Wir haben gesehen, dass das bedeutet, im Geist Gottes zu sein. Diejenigen, die den Geist Gottes haben, das sind Gottes Kinder. Und wir wissen, dass wir den Geist Gottes bekommen, wenn wir glauben. Wir müssen nichts anderes tun, als glauben im biblischen Sinn. Und glauben im biblischen Sinn bedeutet nie einfach irgendein intellektuelles Fürwahrhalten, dass es einen Gott gibt. Dort hört es nicht auf, das glauben sogar die Dämonen, sagt uns die Bibel. Aber Glauben im biblischen Sinn heißt, sich vor Gott beugen, demütigen, anerkennen, was er über mich sagt, nämlich, dass ich in meiner Sünde vollkommen verloren bin, in der Finsternis, nicht wegen ihm, sondern wegen mir, wegen meiner Sünde, wegen der Sündennatur, die durch die Sünde in die Welt kam, als der Mensch sich von Satan verführen ließ. Und er hat alles getan, was möglich ist für den höchsten Gott, damit wir aus dieser Finsternis herauskommen und dass wir das glauben, im Glauben ergreifen, dass er wegen meiner Sünde gestorben ist, dass er wegen mir im Grab den Tod besiegt hat. Meinen Tod besiegt, den ewigen Tod hat Christus im Grab besiegt. Und dass er für mich auferstanden ist, damit ich in einem neuen Leben wandeln kann. Das dürfen wir heute bildlich dann darstellen. Die Bibel gibt uns ganz, ganz wenige Aufträge, die wir bildlich darstellen sollen. Wir brauchen keine Bilder, wir beten keine Bilder oder irgend so etwas an. Es gibt ganz wenige Dinge, die das Wort Gottes uns sagt, sollen wir bildlich darstellen. Und das ist die Taufe. Und es ist auch das Mahl des Herrn, wo wir bildlich das Brot brechen, wie der Leib Christi gebrochen wurde für uns. Und eben in der Taufe dürfen wir das heute darstellen. Die Taufe stellt ja den ganzen Heilsplan Gottes dar. Und ich hoffe, dass wir alle heute etwas mehr davon verstehen können. Die Zeit ist kurz heute und ich möchte einfach diese Verse, Römer 8, 28 bis 30, noch fertig auslegen, zu erklären versuchen mit Gottes Hilfe, vor allem diese Tatsache des Vorsatzes Gottes, wenn da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was ist denn dieser Vorsatz Gottes? Und wer gehört denn zu den Berufenen? Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nach gemäß diesem Vorsatz. Wer gehört denn dazu? Und zu was sind sie denn berufen, diese Menschen, von denen hier gesprochen wird? Wir haben gesehen im vorausgehenden Text in Römer 8, dass es ganz normal ist für ein Kind Gottes, für einen gläubigen Menschen, der eben zum Glauben, zum rettenden Glauben gekommen ist, der sich gebeugt hat vor Gott, seine Sünde bekannt hat, der von Gott die Wiedergeburt, die Neugeburt geschenkt bekam. Was ist die Neugeburt? Der Geist Gottes wird in mein Leben hineingegeben. Darum darf ich jetzt den Geist haben und darum darf ich ein Kind Gottes sein. Und wir haben gesehen, dass alle, die Gotteskinder sind, in ihrem weiteren Leben hier auf dieser Erde nicht verheißen haben, dass jetzt alle Probleme weg sind, dass das Leben jetzt einfach wird und nur noch schön und herrlich und wunderbar. Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es ist ganz normal, dass jetzt umso mehr Schwierigkeiten kommen. Warum denn? Es ist logisch. Wir sind in einer Welt, die von Satan beherrscht wird. In einer Welt der Finsternis. Und wenn wir Gottes Kinder sind und sein Licht in uns wohnt, sind wir ein totaler Fremdkörper. Und wir stoßen überall an. Wir wollen alles tun, um den Menschen zu dienen, sie auf den Retter hinzuweisen. Aber wir werden an allen Ecken und Enden angefeindet. Und Satan selber ist nicht inaktiv. Er mobilisiert alles, um zu versuchen, uns wegzubringen vom Glauben. Und das bedeutet viele Bedrängnisse, viel Leiden. Darum drückt hier der Paulus das aus, dass wir mitleiden, wenn wir mit Christus einmal Erben Gottes sein werden, dann werden wir hier auch mitleiden. Aber wir wissen, sagt uns der Vers 28, in all diesen Umständen, in diesen Schwierigkeiten, im Leiden, durch das wir hindurchgehen müssen, in all diesen Dingen wissen wir, dass alle Dinge zum Guten in unserem Leben mitwirken müssen. Was für eine Tatsache, was für eine biblische, geistliche Tatsache. Alle Dinge wirken mit in unserem Leben zum Guten. Ist das nicht ganz erstaunlich? Denen, die Gott lieben, diejenigen also, die Gottes Kinder sind, alles, was ist in ihrem Leben, alle guten und bösen und schlechten Umstände, alle Schwierigkeiten müssen ihnen schlussendlich zum Guten mitwirken. Wörtlich heißt es, alles wirkt mit in das Gute hinein. Denke doch kurz über deine jetzige Lebenssituation nach. Deine Nöte, deine Schwierigkeiten, all diese Dinge, die im Moment so zuvorderst sind. Wenn du Gott wirklich liebst, das heißt, ihm und seinem Wort glaubst, und das wiederum heißt, haben wir gesehen, dich ihm und seinem Willen unterwirfst, so wirken alle deine Umstände mit zum Guten. Das ist hier verbrieft, versprochen, verheißen. Das ist eine biblische Tatsache, eine Gewissheit. Was ist denn nun gemeint mit dem Guten? Denen wirken alle Dinge zum Guten mit. Was ist nun gemeint mit dem Guten? Was sicher nicht gemeint ist, ist unsere Erlösung oder Errettung, dass alle Dinge dazu dienen, zu unserer Errettung beizutragen. Das wissen wir, das war vorher behandelt, wer errettet ist im Kapitel. Jetzt geht es darum, was mit den Erretteten in ihrem Leben weiter ist. Und da steht, alle Dinge, auch die schwierigsten Umstände, werden ihnen zum Guten mitwirken. Was ist dieses Gute? dieses Gute hat einen Zusammenhang mit dem Vorsatz, von dem hier geschrieben ist. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dieses Gute ist nichts anderes als die Absicht Gottes mit seinem Kind. Das, was Gott mit seinem Kind tun will. Das Gute ist also Teil dieses Vorsatzes Gottes. Der Vorsatz Gottes. Das, was Gott sich vorgenommen hat. Das, was er im Voraus festgelegt hat. Und an anderer Stelle lesen wir, sogar schon vor Grundlegung der Welt festgesetzt hat. Was ist das, dieser Vorsatz? Denn er schon weit im Voraus, weil er ja allwissend ist, weil es für ihn ja keine Zeit gibt, schon weit im Voraus sich vorgenommen hat. Ich zähle einige Punkte auf von diesem Vorsatz Gottes. Sein Vorsatz war und ist immer noch Satan und seine Rebellion, die Sünde und ihre schrecklichen Folgen zu überwinden und alles wiederherzustellen. Das gehört zum Vorsatz Gottes, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Und zu seinem Vorsatz gehört, den Menschen Rettung und Erlösung anzubieten. Befreiung aus diesem Schicksal, das einmal den Satan ereilen wird. Nämlich im Feuersee die Ewigkeit zu verbringen. Die Menschen daraus zu erlösen, ihnen Errettung anzubieten. Das gehört zum Vorsatz Gottes. Und weiterer Teil von diesem Vorsatz. Und jetzt wird es immer fast unbegreiflicher für uns. Sein Vorsatz ist, aus den Erlösten Söhne und Töchter Gottes zu machen. Wer kann das nachvollziehen? Aus Menschen Söhne und Töchter Gottes zu machen. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt wird es noch unfassbarer. Sie, diese Söhne und Töchter Gottes, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu gestalten. Ihr Lieben, das ist das Gute, das hier gemeint ist. Zum Guten mitwirken. Genau das ist das Gute. Die Tatsache, dass Gott uns umgestaltet in das Bild, in das Wesen seines Sohnes Jesus Christus. Alles, was uns begegnet, muss dazu dienen. Mithelfen, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Wer kann das fassen? Und Vers 29 gibt uns die Begründung, damit er, der Sohn Gottes, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und da sind auch die lieben Schwestern gemeint. Verstehen wir, wie Gott auch die Tatsache dieser schrecklichen Rebellion Satans gegen ihn gebraucht, um seine Herrlichkeit, um seine Freude umso mehr zu vergrößern. Er erwirbt sich durch das Werk seines Sohnes am Kreuz weitere Söhne und Töchter Gottes, die im gleichen Bild wie sein Sohn sein werden. Für mich immer wieder unfassbar, diese Wahrheit. Das ist das Gute, das hier gemeint ist. Mit anderen Worten, der Vorsatz Gottes ist nichts anderes als der Heilsplan Gottes. Nun ist es so, dass dieses verwandelt werden, umgestaltet werden in das Bild des Christus, wie uns das auch 2. Korinther 3, 18 ja sagt, das passiert schon hier auf dieser Erde. Die Vollendung davon, das ist ganz klar. Die Vollendung wird im Moment sein, wenn wir bei Christus sind. Wenn er uns ruft, entweder die Verstorbenen aus den Gräben auffahren werden, wie das Wort uns sagt, oder die dann noch leben, wenn der Herr ruft, umgestaltet werden, im Nu, in einem Augenblick. Dort passiert die vollkommene Verwandlung in das Bild Jesu. Aber das Wort Gottes sagt uns ganz deutlich, dass das jetzt schon läuft, dieser Prozess, dass wir umgestaltet werden. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, steht ja dort, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, gemeint ist, dieser Schleier ist uns weggenommen. Der normale Mensch hat einen Schleier auf seinen Augen. Er sieht die Herrlichkeit Gottes nicht. Er kann nicht durch die Sünde, durch die Sündennatur, ist ihm die Herrlichkeit der Rettung, des Wortes Gottes, des Heilsplanes Gottes verhüllt. Und er kann es nicht wahrnehmen. Und wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir uns Gott unterwerfen und wiedergeboren werden, den Geist Gottes in uns bekommen, dann geht dieser Schleier weg und wir sehen plötzlich klar. Darum steht da, wir aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wir haben das damals hergeleitet, was das heißt, dass es nur eines heißen kann, der Spiegel ist das Wort Gottes. Wörtlich heißt es im Griechischen, die Herrlichkeit wird heruntergespiegelt. Und wir sehen sie hier drin, diese Herrlichkeit. Und indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Das, was du betrachtest, das, womit du dich beschäftigst, das, was deine Zeit, dein Leben ausfüllt, in das wirst du selbst umgestaltet. Das ist auch im physischen, irdischen ganz real. Und wenn wir im Wort Gottes unverhüllt die Herrlichkeit des Christus, Christus selber betrachten, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Aber nun ist eine Tatsache, dass dieses verwandelt werden. Wie geschieht das? Wie bearbeitet denn ein Künstler, ein Steinhauer, wie bearbeitet er seine Skulptur? Mit Hammer und Meißel. Das heißt, diese Umgestaltung passiert nicht nur durch das Lesen, Studieren, Essen, Aufnehmen vom Wort Gottes, sondern es braucht einen zweiten Teil. Und das sind die Leiden. Die Prüfungen, das Seufzen, von dem wir gelesen haben in Römer 8, das Seufzen der Kinder Gottes, das ist unabdingbarer Bestandteil für diese Umgestaltung. Es braucht das. Darum können wir sagen, ich danke dir für alle Schwierigkeiten oder singen. Ich danke dir für jede schwere Situation. Warum? Sie wird mir zum Guten mitwirken, zu der Umgestaltung in das Bild Jesu Christi. Was für ein gewaltiger Plan Gottes. Verdorbene, verlorene Sünder umzugestalten in das Ebenbild seines Sohnes. Diese Welten könnten nicht weiter auseinander sein von der Verlorenheit und Finsternis und der Heiligkeit, Herrlichkeit, Freude, Licht beim Vater, beim Herrn Jesus. Vorsatz, das griechische Wort Prothesis. Prothesis oder das Verb Protitemai. Sich etwas vornehmen, etwas im Voraus festlegen. Das ist der Heilsplan Gottes. Und ich hoffe, wir verstehen jetzt diesen zweiten Teil vom Vers 28 etwas besser. Denen, die nach dem Heilsplan Gottes berufen sind. Wir könnten auch sagen, die gemäß dem Heilsplan Gottes zu den Berufenen gehören. Ja, wer gehört denn jetzt zu den Berufenen? Ist ganz einfach. Diejenigen, die dem Ruf Gottes Folge leisten. Gibt es irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der leider Pech hat und nicht zu den Berufenen gehört? Nein, nein, nein. Kein einziger Mensch gibt es, der nicht zu den Berufenen gehören könnte. Jeder, der diesem Ruf Gottes Folge leistet. Wir könnten auch sagen, jeder, der Gottes Forderung erfüllt. Wow, kommt wieder etwas. Was ist denn, was muss ich denn erfüllen? Ja, es gibt eine einzige Forderung Gottes, die wir zu erfüllen haben, um zu den Berufenen zu gehören. Ihr wisst, was es ist. Wie lautet Gottes Ruf? Oder was ist seine Forderung an den Menschen? Das hat doch der Kerkermeister in Philippi gefragt. Was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Hat er den Paulus und den Silas gefragt. Was muss ich erfüllen? Ich bin verloren. Ich bin total verloren vor diesem heiligen Gott, der so eingegriffen hat bei euch, Paulus und Silas. Hilfe, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und jetzt sagt ihm Paulus diese eine Forderung Gottes. Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus. Beuge dich vor Gott. Anerkenne deine Verlorenheit, dass du nicht bestehen wirst ohne Jesus vor ihm, wenn du vor ihm stehst, nach deinem Ableben. Glaube an ihn, dass du ihn brauchst, dass er für dich gestorben ist. Und so ist die Forderung Gottes erfüllt. Jeder Mensch schuldet Gott Glauben. Das wird das einzige Kriterium sein, einmal vor dem weißen Thron. Geglaubt oder nicht geglaubt. Jeder Mensch schuldet Gott Glauben. Das ist alles, was wir ihm schulden. Wir können nicht so leben, dass wir seinen Geboten genügen. Wir können nicht seine Gesetze erfüllen. Wir können nicht so heilig leben, dass wir berechtigt wären, in seine Heiligkeit einzugehen. Er fordert von uns nur den Glauben. Alles andere wird er tun. So weit geht er, dass er uns gleichgestaltet wie sein Sohn, Jesus Christus. Was für ein Gott, was für ein Vorsatz. Wer sich vor Gott niederwirft, demütigt, seine Sünde erkennt und bekennt und die Erlösung durch das Blut Christi in Anspruch nimmt, der gehört zu den Berufenen. Gemäß dem Vorsatz oder Heilsplan Gottes. Es gibt viele andere Stellen zu diesem wunderbaren Ausdruck Vorsatz Gottes. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Wir haben leider unmöglich die Zeit sie durchzulesen. 2. Timotheus 1,9 möchte ich erwähnen. Epheser 3,11, Epheser 1,9. Der Epheserbrief ist so wichtig in dieser Beziehung. Aber auch natürlich Römerbrief, das 9. Kapitel insbesondere. Ich gehe zum Vers 29. Jetzt kommt eine Erklärung vom Oberen. Denn, steht da, denn die er, also Gott, zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es geht in diesem Text, das möchte ich sehr betonen, überhaupt nicht um irgendeine kalvinistische Souveränität Gottes, wie wir das kennen von dieser falschen Interpretation des Calvinismus. Dass Gott sozusagen gewisse Menschen vorausbestimmt hat, vorauserwählt hat, beziehungsweise vorherbestimmt hat zur Errettung und andere zur Verdammnis. Irgendwo weit im Voraus hat er schon alle Menschen, die je leben werden, vorherbestimmt, die einen zur Errettung, die anderen zur Verdammnis. Das ist eine total unbiblische, satanische Verdrehung der Schrift. Es tut mir leid, so klare Worte gebrauchen zu müssen. Das ist total unbiblisch. Das stimmt nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alle, die an ihn glauben, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt eine Forderung Gottes, an ihn zu glauben. Was heißt denn jetzt hier, denn die er zuvor ersehen hat? Zuvor ersehen heißt, ist wie ein griechisches Wort mit einem Pro vor dran, das heißt immer im Voraus oder vorher, das heißt Proginosko, im Voraus wissen, im Voraus kennen, im Voraus erkennen. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Versteht ihr? Bei ihm gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das wird es einmal auch nicht mehr geben. Er kannte jeden Menschen, der einmal gelebt hat und noch leben wird, schon weit im Voraus, für unsere Begriffe Ewigkeiten zurück. Jedes Detail unseres Lebens wusste er schon seit je. Schon damals, als er seinen Vorsatz, seinen Heilsplan fasste in Christus. Schon damals kannte er jeden Menschen, bis ins kleinste Detail. Er wusste schon damals, was jeder Mensch mit dem Erlösungsangebot Christi machen wird, wie er auf den Ruf Gottes antworten wird. Genau das heißt dieses Wort, denn er hat, denn die er zuvor gekannt hat, zuvor ersehen hat, die er, von denen er wusste, dass sie den Ruf Gottes hören werden, dass sie glauben werden, sich beugen werden vor ihm. Und was hat er mit für diese Menschen schon weit im Voraus vorherbestimmt? Und das ist dieses Unglaubliche hier. Er hat sie vorherbestimmt, er hat sie dazu bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Im Voraus hat er das schon festgelegt. Das ist, was aus den Kindern Gottes werden soll einmal. Das Ebenbild des Sohnes Jesus Christus. Was bedeutet genau hier das vorherbestimmt? Wie das dritte griechische Wort mit einem Pro vordran, Pro Orizo. In der Bedeutung ganz ähnlich wie das erste, der Vorsatz oder das Vorherfestlegen, das Protitemai, Beide bedeuten eigentlich das Gleiche, nämlich etwas im Voraus bestimmen, festlegen. Wir würden heute sagen, planen. Etwas im Voraus planen. Genau so soll es sein, es festlegen. Gott hat also diejenigen, die sich ihm unterwerfen, die ihm glauben, die sich retten lassen, zu etwas ganz Bestimmtem berufen bzw. vorherbestimmt. Und zwar eben in diese überaus hohe Stellung hat er uns berufen. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Noch mehr darüber liest man im Epheser im ersten Kapitel. Vorherbestimmt in Christus. Vorherbestimmt von Gott an Kindesstatt angenommen zu werden und dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist hier gemeint mit dem Vorherbestimmt. Pro Thesis, pro Ginosko, pro Orizo. Der Heißplan Gottes. Gott wusste, dass sein Plan gelingen wird. Dass sich Menschen retten lassen. Dass er allen Schaden durch die Rebellion und die Sünde Satans wieder gut machen wird und dadurch seine Ehre um ein Vielfaches zunehmen wird. Im Vers 30 kommen jetzt noch drei andere Begriffe dazu. Ich lese den Vers, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Berufen, kaleo, rufen, heißt das ganz einfach im Griechischen. Berufene, also griechisch Kletos, sind solche, die dem Ruf Gottes gefolgt sind. Das hier gebrauchte Berufen hat die Bedeutung eigentlich von auserwählt. Es gibt das Wort mit einer Silbe voran, das Eklektos, herausgerufen. Davon kommt Ekklesia, die Gemeinde, die Herausgerufenen. Dem begegnen wir ja in der Aussage Jesu im Matthäusevangelium, wo er das zweimal macht. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele, gemeint ist, viele sind gerufen. Wir wissen, alle Menschen sind gerufen, zu Gott zurückzukommen, ihre Sünde zu bekennen, das Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Aber wenige sind auserwählt. Auserwählte sind solche, die dem Ruf gefolgt sind. Auserwählte oder Berufene. Jemand hat gesagt, wenn jemand durch diese Tür hineingeht, des Glaubens, durch die enge Pforte, sich beugt vor Gott und wiedergeboren wird und hineingeht und zurückschaut, sieht er, oberhalb der Türe steht, berufen oder auserwählt. Es gibt keine Vorherbestimmung, zu diesen zu gehören, im Sinne von, andere sind vorherbestimmt, nicht dazugehören. Jeder ist berufen. Und dann das Wort gerechtfertigt. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Wir merken, dass diese drei Begriffe hier im Vers 30 nicht mehr mit dem Voraus zu tun haben, also nicht mehr der Plan, der Heilsplan steht im Zentrum, sondern die Erfüllung des Planes steht im Zentrum, nämlich das vollbrachte und vollkommene, abgeschlossene Erlösungswerk Jesu Christi. Die drei Begriffe beziehen sich darauf. Gerade hier das gerechtfertigt. Freigesprochen bedeutet das. Gerechtfertigt, freigesprochen durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Dieser zentrale Teil des Heilsplanes. Und dann auch das verherrlicht. Dank dem vollbrachten Werk Jesu Christi sind wir verherrlicht. Und doch wissen wir, dass unsere tatsächliche Verherrlichung noch zukünftig ist. Wir sind juristisch jetzt verherrlicht in diesem Sinn, dass wir schon Kinder Gottes sind. Wie der Apostel Johannes sagt, Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir einmal sein werden. Denn wir werden ihm gleich sein im Moment, wo er erscheint. Und dann wird dieses Verherrlichtsein seine Erfüllung haben. Ich möchte noch kurz ein Wort sagen zur Erwählung im Alten Testament und Erwählung im Neuen Testament. Wenn wir aufschlagen, 5. Mose 7, ich lese ab Vers 6. Gott spricht zu dem erwählten Volk Israel. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völken erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seiest. Psalm 135 sagt uns, erwählt zu seinem besonderen Eigentum. Vers 7 dann, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, also speziell groß oder mächtig. Nicht drum hat Gott sie erwählt. Nicht deshalb hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Wichtige Stelle zum Verstehen, was Erwählung im Alten Testament war. 5. Mose 10, zwei Seiten weiter, Vers 15 lesen wir noch. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen, also ihren Nachkommen, nach ihnen aus allen Völken erwählt, nämlich euch. Ja, ist es jetzt doch so, dass Gott einfach willkürlich jemanden erwählt, um sein Eigentum zu sein? Warum ausgerechnet Israel? Wir wissen, er hat es gesagt, weil er sie liebte und weil er den Eid halten wollte, das Versprechen an die Väter Israels. Und hier liegt nun der entscheidende Punkt. Und der entscheidende Punkt ist das Evangelium Abrahams. Wusstet ihr das, dass es ein Evangelium Abrahams gibt? Im Neuen Testament so bezeugt. Das Evangelium an Abraham. Und das lesen wir jetzt im 1. Mose 12, Vers 3. Gott spricht zu Abraham. Er hat ihn berufen. Abraham war noch in Ur, in Chaldea, in Babylonien. Und dort ruft ihn Gott. Er hat ihn erkannt, den Abraham. Er hat ihn vorausgekannt. Prognosko. Und jetzt kommt der Moment, wo plötzlich Gott in das Leben dieses Mannes kommt und zu ihm spricht. Und ihn beruft und ihm sagt, geh heraus aus Ur. In das Land, das ich dir zeigen werde. Und in Vers 3 diese gewaltige Verheißung. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt das Evangelium Abrahams. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. diese Verheißung an Abraham ist der Grund, dass Gott das Volk Israels erwählt hat. Warum? Er hat Abraham vorausgekannt. Er wusste, wie Abraham reagieren würde auf seinen Ruf. Und was ist das Hauptmerkmal Abrahams? Er ist der Mann, der Gott glaubte. In einem eindrücklichen Maß, Gott glaubte. Schon hier, kaum hat Gott zu ihm gesprochen, ist er gegangen. Und Abraham glaubte Gott. Gott wusste das im Voraus. Und er hat ihm diese Verheißung gegeben. In dir, Abraham, das heißt in deinem Samen, sollen alle Völker, Geschlechter, alle Menschen, die leben und einmal leben werden, gesegnet sein. Das heißt, in dir, durch diesen Samen, sollen sie zum Heil, zur Rettung kommen können. Gewaltig. Warum hat Gott Israel erwählt und geliebt? Weil er Abraham erwählt und geliebt hat. Warum hat Gott Abraham erwählt und geliebt? Weil Abraham Gott geglaubt hat. Und er, Gott, das schon im Voraus wusste. Erwählung im Neuen Testament. Es ist überhaupt nicht anders als die Erwählung im Alten Testament. Es ist genau das Gleiche. Auch im Alten Testament ist die Erwählung nicht anders als im Neuen Testament. Sondern im Neuen Testament ist es nur die konsequente Erfüllung der Verheißungen Gottes an Abraham. Die Erfüllung des Evangeliums des Abrahams. Die Erfüllung des Vorsatzes, beziehungsweise des Heilsplanes Gottes. Ganz hier und da wird das ja schon im Alten Testament angedeutet. Auch die Gemeinde wird schon im Alten Testament angedeutet. Zum Beispiel Jesaja 49, 6. Wir haben die Zeit nicht, es aufzuschlagen. Aber dort sagt Gott zu seinem Knecht, zu dem Messias, zu dem Samen Abrahams, sprich dem Herrn Jesus Christus. Zu ihm sagt er, es ist nicht genug, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs wieder zu mir zurückzubringen. Um mein erwähltes Volk aus dem Alten Testament wieder mit mir zu versöhnen. Es ist nicht genug, sondern ich will dich bis an das Ende der Erde schicken, zu allen Heiden. Schlagen wir ganz zum Schluss noch Galater 3 auf. Ein ganz wichtiges Kapitel auch in dieser Frage nach der Erwählung. Galater 3, ich lese ab Vers 6. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch ihr, ist gemeint, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Nicht die natürlichen Söhne und Töchter Abrahams gehören zu seinem wahren Volk. Irdisch gesehen schon. Aber die wahren Kinder Abrahams sind diejenigen, die glauben, wie Abraham geglaubt hat. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. Gott oder die Schrift, das Wort Gottes, hat dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. Und wie heißt das? In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und Vers 16 lese ich nun. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Und jetzt ist das wichtig, seinem Samen, nicht Mehrzahl, seinem Samen. Es heißt nicht und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, Und dieser ist Christus. In deinem Samen, in deiner Nachkommenschaft, aus dem einen Christus, sollen alle Völker errettet werden können. Ist jetzt ein Unterschied zwischen der Erwählung Gottes im Alten oder im Neuen Testament? Nein, es gibt keinen. Aus Glauben, in Christus erwählt. Aus Glauben, durch den Glauben, in Christus vorherbestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also ich fasse zusammen, nach dem Vorsatz, dem Heilsplan Gottes berufen, sind alle, die Gott und seinem Retter Jesus Christus glauben und damit errettet und wiedergeboren wurden. Gott hat sie im Voraus erkannt und er hat sie in Christus erwählt, auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Und er hat sie vorherbestimmt, durch Christus, wegen Christus. Ohne Christus, ohne sein Erlösungswerk am Kreuz wäre es nicht möglich gewesen. Der ganze Heilsplan Gottes wäre unmöglich gewesen. Darum sind wir vorherbestimmt, durch Christus Gottes Söhne und Töchter zu werden. Und dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. In Christus, durch sein vollbrachtes Erlösungswerk, hat er sie berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir einmal mehr für die Vollkommenheit deines Wortes, die Vollkommenheit deines göttlichen Heilsplanes. Wir danken dir, treuer Herr und Heiland, dass du dem himmlischen Vater gehorsam warst und alle Herrlichkeit beim Vater abgelegt hast und Mensch geworden bist, ganz hundertprozentig Mensch, geboren von einer Frau, dem der Abstammung nach aus dem Samen Abrahams. Und dass du den Weg in vollkommenem Gehorsam gegangen bist, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und wir beten dich an, dass Gott der Herr dich erhöht hat über alle Maßen. Und dass du für uns jetzt einstehst zur Rechten Gottes. Und dass wir vorherbestimmt sind, deinem Ebenbild gleichgestaltet zu werden, Herr. Wir können das fast nicht verstehen und fassen. Bitte sprich du zu jedem Einzelnen hier und jetzt, dass jede Person jetzt sich sieht in deinem Licht, wie er oder sie vor dir steht. Als Kind Gottes oder als verlorener, eigenwilliger, selbstüberzeugter Sünder. O Herr, wirke du. Du bist so gnädig, du willst nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Wir danken dir, dass wir jetzt auch deinen Heilsplan bildlich darstellen dürfen in der Taufe. Segne du ein jedes der sich taufen Lassenden und gib ihnen eine große Freimut im Glauben, im Glaubenswachstum. Amen.